Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf mit Ida zusammen, meiner Frau, für die Einladung. Auch Ingrid, danke für die Vorstellung und alles andere, vielleicht auch zu meiner Motivation, warum ich heute hier bin, wird, so habe ich von der Gemeindeleitung gehört, auch nachher noch Raum sein. Tatsächlich glaube ich, ich war schon mal hier zu einem Gottesdienst, also außerhalb der Allianz Gebetswoche. Das war der Abschied von Christoph Maas und ich denke, das ist schon 8, 9 Jahre her, also eine ganze, ganze Ecke. Heute habe ich mir Gedanken gemacht zu Gemeinde, weil ich gehört habe, dass Gemeinde Thema ist, das euch als Gemeinde gerade beschäftigt und vielleicht die nächste Zeit beschäftigen wird. Auf jeden Fall zur Gemeindefreizeit nächste Woche. So viel habe ich schon gehört und ich weiß nicht, was ich sagen darf. Nicht, dass ich hier spoilere und hinterher auf die Finger bekomme. Aber deswegen habe ich trotzdem Gemeinde als großes Thema mal mitgebracht, um es heute anzureißen. Und als Ausgangsfrage möchte ich dich ganz persönlich heute fragen, welche Bilder machst du dir? Welche Bilder machst du dir? Von Menschen, von Orten, von Gott und auch von Gemeinde. Ich merke immer wieder, Bilder sind hilfreich. Wir brauchen Bilder. Bilder geben uns was zum Festhalten. Bilder geben uns ein Stück Orientierung und auch Vergleichsmöglichkeiten. Und natürlich, wenn ich hier sitze, habe ich auch Bilder. Ich sitze ja sonst in der Regel in einem anderen Gottesdienst, in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, nicht in der freien evangelischen Gemeinde. Und habe auch so meine Vorstellungen, meine Bilder. Welche Bilder hast du? Sind es starre Bilder? Sind die fix? Sagst du, so ist es, so muss es sein, so war es schon immer? Oder ist da eine gewisse Dynamik? Ich habe mich vorhin mit Thomas kurz unterhalten, weil ich weiß, wir sind uns in der Vergangenheit schon öfter begegnet. Ihr seid von Dresden hergezogen. Ihr habt dort andere Gemeinden gehabt. Insofern hat man natürlich auch andere Erlebnisse, die man verknüpft. Sind das starre Bilder oder sind die dynamisch beweglich? Ich werde es nicht vergessen, vor 4 Jahren durften wir mal nach Paris fahren. Ich hatte mir das lange gewünscht, neben Eiffelturm und Montmartre mal in den Louvre zu kommen, um natürlich die schönste Frau der Welt zu sehen, neben meiner, die Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Und natürlich habe ich sie vorher schon gekannt. Ich habe sie mir angeschaut, digital, ihr Lächeln. Aber ich wollte nun sehen, wie sieht sie wirklich aus. Und ich war etwas ernüchtert. Falls ihr schon mal im Louvre wart, könnt ihr es bestimmt nachvollziehen. Ich befand mich in einer Menschentraube. Ich weiß nicht, waren es 100 oder 200 Menschen, aber dicht gedrängt. Und eigentlich waren alle froh, wer schnell wieder weggegangen ist. Viele Asiatinnen um mich herum. Und alle haben die Fotoapparate hochgehalten. Also mein Eindruck von Mona Lisa war weit weg. Die Fotos, die ich habe, sind verwackelt, schief und verspiegelt, weil sie hinter Glas ist. Und ich habe gemerkt, ich wollte mich eigentlich darauf einlassen. Ich wollte sie sehen, ich wollte sie kennenlernen. Ich wollte sehen, ob diese Farben wirklich so schön sind. Aber ich hatte gar keine wirkliche Chance. Letzte Woche, Ostermontag, war schönes Wetter, waren wir mal seit langer Zeit wieder im Wald spazieren. Und ich liebe es, wenn das Licht zwischen die Bäume fällt und auf einmal Farben malt. Ich kann nicht malen, überhaupt nicht. Aber ich wünsche mir in dem Moment dann manchmal Maler zu sein und das irgendwie festhalten zu können. Ich merke auch, mir gelingt es nicht, das auf Fotos so festzuhalten. Dieses fette Grün, dass man gerade an diesen Rändern am Forstweg sieht, wenn das Licht so reinfällt, und dann merke ich, da entstehen Bilder, die haben so ein Leben, die haben so eine Dynamik und das genieße ich dann. Das sind nicht meine festgefahrenen festgefahrenen Bilder, so muss der Wald aussehen, sondern das ist der Moment, den ich genießen, den ich atmen kann. Und deshalb möchte ich dich heute ermutigen, nimm die Bilder, die du hast, auch von Gemeinde. Nimm sie und breite sie vielleicht mal aus. Ich hoffe und wünsche, dass uns das auch auf der Gemeindefreizeit ein Stück gelingt, dass wir diese Bilder mal nebeneinander legen. Lass drauf fallen, nicht, ach, das weiß ich, Gemeinde ist wie das Bild und das Bild und das Bild, sondern lass sie mal vielleicht ganz neu bescheinen. Und ein zweiter Punkt, es kommt nicht drauf an, dass ich das hier oben weiß, dass ich weiß, Gemeinde ist wie eine Herde Schafe, sondern dass ich es mit Leben fülle, dass ich nachspüren kann, was Gottes Idee, was Jesu Idee ist von seiner Gemeinde. Die Bibel gibt uns ja eine Vielzahl von Bildern. Wie gesagt, Conny bringt einige mit, die Gemeindefreizeit. Aber natürlich haben wir Menschen auch Bilder. Aber entscheidend ist, dass es nicht nur wie so eine Ausstellung ist, wie im Louvre, die alle nebeneinander hängen, sondern dass sie uns neu inspirieren. Bevor wir aber uns hinstellen und auf Gemeinde schauen, habe ich mir gedacht, möchte ich gerne einen Schritt zurücktreten und mal etwas Grundlegendes fragen. Wie sieht Jesus auf seine Gemeinde? Das ist ja gut, wenn wir fragen, wie siehst du Gemeinde? Was ist dein Erlebnis mit Gemeinde? Wie bist du geprägt? Aber mal wirklich grundlegend die Frage zu stellen, wie sieht Gott auf seine Gemeinde? Welche Grundsätze, welche Parameter gelten eigentlich immer, wenn wir über Gemeinde reden? Immer. Die sind fundamental. Und die möchte ich gerne mit euch heute hier teilen. Dazu habe ich einen kurzen Text aus dem Petrusbrief im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief Kapitel 2. Da geht es eigentlich um Christus. Da geht es vordergründig erstmal gar nicht um die Gemeinde. Aber am Ende von diesem Abschnitt sagt Petrus dann zu den Gläubigen, damals zu seiner Gemeinde, ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ja früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Drei Gedanken habe ich aus diesen zwei kurzen Bibelversen rausgelesen, die ich gerne mit euch teile. Drei Gedanken Gottes über seine Gemeinde. Der erste ist, sie gehört ihm. Hier steht in besonderer Weise. Eine Gemeinschaft seid ihr, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Die Gemeinde gehört ihm. Zweitens, sie erfährt seine Barmherzigkeit. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen gefunden habt, erfahrt nun seine Barmherzigkeit. Und drittens, die Gemeinde wird von ihm gesendet. Nämlich er sagt, dass ihr hingeht und die großen Taten Gottes verkünden sollt. Und weil es immer besser ist, wenn man aktiv redet, das macht die Sprache angenehmer als passiv, deswegen habe ich das Ganze mal aktiv formuliert im Blick auf Jesus. Er, erstens, hat seine Gemeinde erkauft. Sie gehört ihm. Er hat sie erkauft. Zweitens, er liebt seine Gemeinde. Und drittens, er sendet seine Gemeinde. Das sind die drei Grundparameter, die immer gelten, wenn es um Gemeinde geht. Und die ich euch bitte, mal mit im Kopf zu behalten, gerade auf der Gemeindefreizeit, wenn wir dann so die verschiedenen Bilder von Gemeinde betrachten. Der erste Gedanke also, er hat sie erkauft. Petrus sagt, die ihr in besonderer Weise zu Gott gehört. Gemeinde ist kein einfacher Verein. Gemeinde ist nicht nur eine Interessengemeinschaft. Natürlich ist die das auch. Wir kommen ja hier alle, weil wir heute Interesse haben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Aber Gemeinde ist von Grund auf, von ihrer DNA her, nicht einfach eine lose Interessengemeinschaft, sondern Gemeinde ist Ekklesia. Gemeinde ist berufen von Gott, herausgerufen von Gott als Versammlung von Menschen, die zu einer gemeinsamen Verantwortung zusammengerufen wurden. Wir sind hier als seine Gemeinde, weil er uns zusammengerufen hat. Weil er uns, die er sagt, die einst nicht sein Volk waren, zu seinem Volk gemacht hat. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Er hat mich zu seiner Gemeinde berufen. Er hat uns berufen. Und dahinter, und deswegen sage ich, ist das so ein Grundparameter, wenn wir über Gemeindeverständnis reden, dahinter steht ein Besitzanspruch Gottes. Gemeinde ist das Volk des Eigentums, heißt es, glaube ich, in der Luther-Übersetzung. Das Volk des Eigentums. Gemeinde ist sein Eigentum. Jesus hat sein Blut vergossen, um uns zu erkaufen, um uns zu erlösen, um uns herauszurufen. Also über Gemeinde steht immer ein Besitzanspruch. Und da ich, Ingrid hat nach meiner Profession gefragt, seit 10 Jahren als Pastor arbeiten darf, weiß ich immer wieder, es sind Worte, aber die müssen im Kopf ins Herz, immer wieder zu begreifen, ob als Pastor oder als Gemeindeleitung oder als Gemeindemitglied. Gemeinde gehört nicht uns. Sie gehört Gott. Sie gehört Jesus. Er besitzt sie. Und für mich ist es auf der einen Seite eine Verpflichtung, immer wieder das auch loszulassen. Es ist nicht meine Gemeinde. Und gerade auch im Pastorenberuf, wenn man auch eine Gemeinde wechselt, wenn sich Berufung verändert, auch da immer wieder festzustellen, ja, ich durfte ein Stück Weg mit einer Gemeinde gehen, aber der Weg geht jetzt auch mit einer anderen Gemeinde woanders weiter. Und das hat immer auch was zu tun mit dem eigenen Loslassen. Ich weiß nicht warum, ich bin keiner, der nähen kann und ich habe auch lange keine Nähmaschine gesehen, aber heute Nacht irgendwie hatte ich das Bild von einer Nähmaschine. Ich bin auch nicht der, der irgendwie immer Bilder hat. Aber ich habe das heute Nacht so vor mir gesehen, jemand an der Nähmaschine sitzt und einen langen Stoff einnimmt. Und ich hörte dieses Rattern der Nähmaschine, tak, 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 und sehe, wie dieser Stoff durch die Hand der Näherin gleitet. Und dieses Bild hat mich so fasziniert, weil ich dachte, es ist so ein schönes Bild von diesem Loslassen. Loslassen heißt nicht immer nur, hier habe ich nichts mit zu tun, sondern Loslassen heißt Freiraum geben. Und wenn ich den Stoff festhalte, dann wird das nicht. Dann gibt es keinen Saum, sondern dann gibt es am Ende irgendwann ein großes Loch, wenn die Nadel da immer auf den gleichen Fleck tackert. Aber wenn man, mir fehlt das Geschick dazu, ich könnte es nie, aber wenn man den Stoff sozusagen die Freiheit gibt, ihn ein Stück losgeben, ja, dann läuft er und die Maschine, die Nadel, kann den Saum nähen. Das war ein schönes Bild von diesem Besitzanspruch Gottes und wir dürfen dabei sein, aber wir dürfen immer auch unsere Hand dabei ein Stück aufhalten, immer auch loslassen. Und insofern glaube ich, Verpflichtung, es ist Gottes Eigentum, und auf der anderen Seite Befreiung. Ich muss sie nicht festhalten, die Gemeinde. Das gehört immer zusammen. Also Punkt 1. Jesus hat seine Gemeinde erkauft. Nimm das gerne mit, auch als ein Grundparameter von Gemeinde. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Auch das ist Teil der Grundbotschaft und ist ja auch schon durchgeklungen. Da liegt eine Motivation Gottes dahinter. Warum? Weil er uns liebt. Nicht nur, weil er viel Geld bezahlt hat, weil er am Kreuz geblutet hat, sondern er tat das ja aus Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Und so banal es einerseits ist, so wichtig ist diese Grundbotschaft, wenn wir über Gemeinde reden, weil in dem Petrusbrief heißt es Barmherzigkeit, uns ist Barmherzigkeit widerfahren, aber die Barmherzigkeit kommt ja aus Liebe, aus einem liebenden Vaterherzen, bevor wir irgendwas tun. Bevor wir über Gemeindebau reden, wie können Gottesdienste attraktiver werden, wie können wir mehr Menschen in Gera erreichen, was können wir tun als Gemeinde, wie können wir den unterschiedlichen Generationen gerecht werden, den unterschiedlichen Typen in unserer Gemeinde. Bevor wir das alles tun, müssen wir immer wieder und immer wieder uns klar werden, wir sind geliebt. Alles, was wir tun, können wir nur tun, weil wir Geliebte sind. Jesus liebt seine Gemeinde. Und so einfach es klingt, aber so grundlegend und durchschlagend ist es, weil ich merke das immer wieder auch im Unterwegssein mit Menschen, das Einzige, was wirklich bewegen kann im Leben, ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist, die mein Leben erreicht, immer wieder. Die mich einmal, als ich jung war, erreicht hat, dass ich mich entschieden habe, als Christ zu leben. Die Liebe Gottes ist, die Menschen bewegt. Meine Frau Ida ist Russlanddeutsche. Das heißt, wir haben in unserer Familie einen großen Anteil Menschen, die in Russland aufgewachsen sind, geprägt sind, sozialisiert sind, die russisch denken, beten, träumen, reden, Nachrichten hören vor allem. Und ihr könnt euch vorstellen, das fing schon vor Februar 22 an, aber seit Februar 22 ist da ein ganz großer Riss drin. Und ich merke seitdem, wir haben die Sprachfähigkeit verloren an vielen Punkten. Wir können nicht mehr reden, weil uns der Krieg zerreißt, weil uns Weltanschauungen gerade zerreißen, zertrennen. Da ist ein ganz tiefer Graben. Mitten durch unsere Familie geht der, der tut sehr, sehr weh. Und ich habe gerade auch keine Antworten drauf, wie sich da manches wieder lösen kann. Aber eins wird mir genau an diesem Punkt immer wieder deutlich. Gottes Liebe ist es, die etwas bewegen kann. Der Hass zerrüttet und Gottes Liebe kann verbinden. Das ist das Einzige und darauf setze ich mein Vertrauen, sei es in der eigenen Familie, aber sei es auch in der Gemeinde. Überall da, wo wir Herzen nicht erreichen können, Gott kann sie erreichen und wir müssen es ihm zutrauen, denn das ist mein Grundverständnis von Gemeinde. Jesus liebt uns, er liebt seine Gemeinde. Es ist sein Interesse, Menschen. Und jetzt freue ich mich besonders, dass ich rein zufällig in einem relativ neuen Buch über Gemeindebau, wo so verschiedene Aufsätze drinstehen, eins von eurem FEG-Oberboss Präses Ansgar Hörsing gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob das allen bewusst ist. Mir geht es ja auch so mit Leitmotiven. Man hört sie mal ein Jahr und dann vergisst man sie wieder. Aber tatsächlich ein Leitmotiv des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden heißt, bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige Gemeinden. Ich möchte euch ermutigen, FEG Gera, egal wie klein oder groß ihr seid, egal wie klein oder groß eine Jugendgruppe einer Gemeinde gerade ist, egal wie viele Kinder gerade da sind, selbst wenn die Gemeinde vielleicht an einem Punkt ist, wo sie eher überaltert ist, auch wenn die Fenster nicht immer energetisch gut sind, da sind so viele Dinge, an denen wir uns aufhängen können und sagen, wir leiden darunter, dass Gemeinde nicht so ist, wie wir sie gerne hätten oder wüssten oder mehr wollten. Aber immer zu wissen, bewegt von Gottes Liebe, bauen wir lebendige Gemeinden. Und hier für euch vor Ort heißt das, ganz besonders hier in Gera, aus Liebe zu dieser Stadt, aus Liebe zu den Menschen dieser Stadt, bauen wir hier, baut ihr hier lebendige Gemeinde, weil er uns liebt. bringen wir diese Liebe weiter. Ich darf seit 10 Jahren in dieser Stadt leben und ich bin vom ersten Tag an sehr froh. Wir leben sehr gerne in Gera. Wir kamen aus Leipzig und waren dort auch immer glücklich und zufrieden. Aber in Gera bin ich so dankbar, dass die Netzwerke kleiner sind, überschaubarer, man kennt sich. Man kann viel schneller andocken bei den Menschen. Und auf der anderen Seite sehe ich, hier ist so viel Potenzial, weil so viele Menschen hier drunter leiden, dass sie gar nicht sehen, welche Perlen sie sind. Und nicht sehen, welche Perle ihre Stadt ist. Und genau diese Botschaft brauchen. Gott liebt dich. Gott liebt euch. Gera ist wert in den Augen Gottes. Und deswegen, glaube ich, sind auch wir als Gemeinde hier. Wir sind hier, weil wir ganz viel Potenzial sehen in unserer Stadt, in unseren Nachbarn, in unseren Familien und wieder zurück, weil er, Jesus, uns liebt, weil er die Menschen liebt, weil er seine Gemeinde liebt. Und damit komme ich und bin ich eigentlich schon im dritten Punkt. Denn dass er uns liebt, heißt nie, dass wir hier sitzen bleiben. Und das ist auch so ein Grundparameter. Es geht nicht darum, ob du verstehst, dass Gemeinde auch was mit Mission zu tun hat. Du sagst, ist mir nicht so wichtig, ich fühle mich hier lieber aufgehoben als ein Schaf seiner Herde und lass mich vom guten Hirten leiten. Drittens, er sendet sie. Gemeinde hat immer etwas mit Botschaft, mit Mission, mit Sendung zu tun. Egal wie alt, wie jung, egal welche Begabungen du hast, egal wie groß oder klein ihr als Gemeinde seid, aber die Sendung steht immer auch als ein Grundparadigma da über der Frage, was ist Gemeinde eigentlich? Gemeinde, wir werden von Jesus gesendet. Das heißt, egal wie viele hier sitzen und sagen, ich bin einer, dem es leichter fällt, anderen von Jesus zu erzählen, ich fühle mich als Evangelist berufen, als Missionar berufen, egal. Gemeinde hat immer einen missionalen Anspruch. Es ist immer der Anspruch da, weiter zu sagen. Und zwar immer da, wo wir stehen. Im Pflegeheim, in leitender Funktion, an jedem anderen Arbeitsplatz, in der Schule, sonst wo, in der Familie, in der Hausgemeinschaft, in der Nachbarschaft. Gemeinde hat immer einen missionalen Anspruch. Und zur wesensgemäßen Bestimmung von Gemeinde gehört immer, dass sie Verantwortung hat. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte relativ am Anfang gesagt, Gemeinde, Ekklesia, ist herausgerufen als Versammlung von Menschen, die Verantwortung tragen in dem Kontext, in dem sie sind. Und was ist euer Kontext? Hier, vor Ort, sind wir Ortsgemeinde. Deswegen ist das immer so wunderlich. Es gibt ja große Gemeinden, wo die Leute von weit her pendeln. Und dann hat man ein großes Gemeinschaftsgefühl, aber die Leute leben gar nicht am Ort. Sei verbunden dem Ort, an dem du lebst. Fühl dich verbunden der Gemeinde, in der du bist, weil dort ist der Kontext, in dem du dich einbringen kannst. Und das größte Vorbild ist Jesus selbst. Dass Jesus uns sendet, kommt nicht vom hohen Ross, dass er irgendeinen Anspruch an uns formuliert, den er selbst nicht gerecht wird, sondern Jesus kam selbst in diese Welt, das heißt, er entäußerte sich. Er hat seine Gottesgleichheit nicht festgehalten. Er ist Mensch geworden, wie wir. Er hat sich entäußert. Er ist Diener aller geworden. Das haben wir gerade in der Ostergeschichte wieder neu betrachtet. Und deshalb ist Jesus das Vorbild, dass er nicht für sich, sondern für diese Welt gelebt hat und dass wir seine Gemeinde nicht nur für uns, sondern für diese Welt leben dürfen. Ihr dienen. Unser Gemeindebau, dass wir uns hier wohlfühlen, das ist schön, dass wir uns wohlfühlen, hat immer etwas damit zu tun, dass er auf die Welt, auf unsere Umgebung, auf die Menschen, die um uns herum leben, bezogen ist. Als wir vorhin durch die Stadt gegangen sind, kamen uns weiß mit Menschen entgegen, mit weißen Gewändern. Wäre ich irgendwo in Berlin oder was gewesen, hätte ich nicht gewusst, sind das jetzt Hare Krishna oder wäre es das in Gera, weiß ich es ganz genau, Sonntag früh. Das sind die eritreischen orthodoxen Christen. Ich kenne sie, weil ein Teil von ihnen auch Kinder bei uns in der Kita hat. Und die sind weiß angezogen und gehen durch die Stadt und du merkst, wow, die gehen in ihren Gottesdienst. Die werden ja auch stigmatisiert wegen ihrer dunklen Hautfarbe, sind ja auffällig in Gera und dann kommen die sonntags auch noch mit weißen langen Gewändern. Die sind schon sehr, sehr auffällig. Und ich freue mich dann, die zu sehen, weil ich weiß, die gehen dorthin an den Ort, an dem sie sich zugehörig fühlen. Die sind sichtbar als die, die jetzt in Gottesdienst gehen. Ich mache es nicht an der Kleidung fest. Aber ich glaube, unser Umfeld spürt, wo wir hingehen. Unser Umfeld weiß, auch wenn wir in Gottesdienst gehen. Rede davon. Sag das weiter. Da ist ganz praktisch Gemeindebau an, in diesem missionalen Anspruch. Gemeinde ist berufen, hinzugehen in die Welt, zu dienen. Dieses Dienen ist immer irgendwo praktisch begreifbar und geht nicht ohne, dass es mich vielleicht was kostet. Dass es mich Zeit kostet oder Geld oder Kraft, Energie, wenn mir Menschen mein Ohr abkauen. Oder dass ich mir vielleicht sinnbildlich auch mal die Hände schmutzig mache. Ich hatte ein schönes Bild vor kurzem mal gelesen, tatsächlich das erste Mal. Ich ist mir bei Lesen von Johannes Reimer dieses Bild untergekommen. Er vergleicht die Gemeinde mit einer Kartoffel. Er sagt, eine Kartoffel, die ernten wir aus der Erde, die graben wir aus. Da machen wir uns übrigens auch die Hände schmutzig, wenn wir das noch selber tun. Und wir machen sie sauber. Wir wischen sie ab, wir waschen sie, wir lagern sie. Und so eine Kartoffel hat ja eigentlich was Schönes. Die macht mir Lust, weil ich kann sie essen. Und wenn die da so im Sack liegen oder in einer großen Schütte im Keller, das ist was Wunderbares. Nur entweder essen wir sie oder sie vergammeln. Wenn die Kartoffeln lange genug liegen und anfangen zu treiben und immer weicher werden und aufeinander liegen und sich ineinander verkeilen, fangen sie an zu faulen. Und eine einzige Kartoffel in so einem großen Sack reicht, dass wenn du in den Keller gehst, du sofort riechst, das ist eine faule Kartoffel, die stinkt. Will ich neue Kartoffeln haben, was muss ich tun? Muss Kartoffeln nehmen und muss mir die Hände schmutzig machen und die Kartoffel schmutzig machen, muss sie nämlich wieder in die Erde legen. Damit aus einer Kartoffel neue Kartoffeln wachsen, muss ich sie wieder in die Erde legen. Jesus hat dieses Bild vom Weizenkorn, da ist es ähnlich. Es muss in die Erde, es muss sterben. Und ich dachte, was für ein geniales Bild von Gemeinde. Da, wo Gemeinde sich vermehren will, da, wo sie wachsen will, da muss sie auch wieder manchmal in den Dreck hinein, damit aus dieser einen Kartoffel neue Kartoffeln wachsen. Und es kann so klein und unscheinbar sein. Ich weiß die Geschichte von Idas Oma, die war in den ärmsten Hungerjahren in Russland. Die hatten ein paar Kartoffeln, die hatte hungernde Kinder und hatte ein paar Kartoffeln. Und das Einfachste wäre gewesen, die in einer Mahlzeit zu essen. Das hätte ich gemacht, ja. Immer so schönes Kartoffelgratin, da wären die weg gewesen. Die mussten sich's aber über einen langen Zeitraum einteilen. Und sie mussten dafür sorgen, dass es neue Kartoffeln gibt. Weil da gab's keine zu kaufen. Und was hat die Oma gemacht? Die Oma hat aus diesen paar Kartoffeln, die sie erbettelt haben, die haben gebettelt, haben sie die Augen ausgeschnitten. Das ist das, was wir so großzügig heute ausschälen und wegschmeißen. Und diese Kartoffelaugen hat Oma gesetzt. Das war das, was in die Erde kam. Das war quasi der Abfall, der kleine Dreck an der Kartoffel. Das Bissel, das Kleine hat die eingesetzt. Und aus dem sind Kartoffelpflanzen geworden und Kartoffeln gewachsen, die das Überleben gesichert haben im nächsten Winter. Und es ist ein Grund, warum meine Frau hier ist, weil die Kinder überlebt haben und so die nächste Generation kam. Also ich finde das Bild von der Kartoffel grandios, weil sie zeigt, Jesus sendet uns in die Welt. Und das heißt oft ganz praktisch, dienen heißt sich auch mal schmutzig machen. Und damit schließt sich der Kreis irgendwie, dass ich ja doch wieder bei einem Bild gelandet bin, obwohl ich am Anfang gesagt habe, heute geht es mir gar nicht um die einzelnen Bilder. Doch, ich möchte euch ermutigen, lasst euch das in der Woche auch mal durch den Kopf gehen. Kommt nächste Woche zur Gemeindefreizeit und bringt eure Bilder mit von Gemeinde. Lass dich persönlich inspirieren, auch auf der Suche, was macht uns als Gemeinde aus? Wo können wir vielleicht auch ganz persönlich anfangen, was zu verändern, damit Gemeinde so attraktiv ist, dass sie wächst, nach innen, nach außen? Und nur als Wiederholung, damit es bleibt, die drei Punkte. Jesus hat uns erkauft. Wir sind seine Gemeinde. Das verpflichtet, aber das befreit auch. Zweitens, er hat das getan aus Liebe zu uns. So wie er diese Welt liebt, seine Schöpfung, so liebt er dich und mich. Und ganz besonders liebt er seine Gemeinde als die, drittens, die er sendet, die einen Auftrag hat, von dieser wunderbaren Botschaft weiterzusagen. Und zwar nicht in Afrika angefangen, sondern hier bei dir, zu Hause, vor deiner Haustür, in deiner Nachbarschaft, an deinem Arbeitsplatz. Also relativ einfach. Ich wünsche dir, ich wünsche euch viel Segen, vielleicht auch beim ganz neu erleben, wie wunderbar Gemeinde ist. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Danke, Jesus, dass du uns liebst, uns trägst, uns hältst. Und danke, dass du uns gerufen hast als deine Kinder, damit wir hier am Ort, in unserer Stadt, da wo wir leben, da wo wir sind, dass wir da deine Gemeinde bauen. Und danke, Herr, dass du uns da nicht eine Riesenbürde aufgelegt hast, eine große Last, sondern dass du uns eigentlich befreist, weil du uns mit Freude erfüllst, dass wir als deine Kinder hier deine gute Botschaft weitersagen dürfen. Und so danke ich dir auch hier für die Gemeinde, dass sie ein Haus hat, einen Ort hat, eine Heimat hat und dass hier viele wunderbare Menschen sind, die von deiner Liebe weitersagen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns segnest. Danke, Herr, dass du auch unsere Fragen, unsere Pläne, unsere Gedanken von Weitem kennst. Segne uns. Amen.